Viele wissen, dass sie sterben, viele wollen sterben und viele haben auch einfach keinen Bock mehr. Also wie oft ich den Spruch schon gekriegt habe, Junge, ich möchte nicht mehr. Na, weil halt Sterben halt auch ganz oft ein Tabuthema ist, ne? Manche Leute dürfen dann halt auch einfach nicht sterben. Vater, es geht hier nicht um dich. Also entweder du kneifst jetzt die Arschbacken zusammen und wir gehen da zusammen durch oder du kannst nach Hause fahren, so und...
Was für Menschen sterben glücklich?
Ja, klar, die Situation ist todernst, aber gibt's was Geileres, als dem Tod ins Gesicht zu lachen?
Hallo, moin moin Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer stelle ich euch zuerst erstmal meinen Gast vor. Mein heutiger Gast ist Robert. Robert ist 36 Jahre alt. Er kommt aus der gleichen Gegend wie ich. Er ist in der Hansestadt der Minen aufgewachsen, in einer Patchwork-Familie mit zwei größeren Schwestern, im klassischen Arbeiterhaushalt, wie er selber so sagt. Mutter Altenpflegerin, Vater Schlossermeister. Über Umwege als Masseur und medizinischer Bademeister und als Sanitäter in der Marine lernte er 2012 Gesundheits- und Krankenpfleger an der Universitätsmedizin Rostock. 2016 wagte er dann den Schritt in die Palliativmedizin. Und dies ist auch der Grund, warum wir uns heute treffen. Ohne viel über diese Arbeit zu wissen, habe ich großen Respekt vor ihr. Immer mal wieder haben Robert und ich mal kurz über seine Arbeit in der Palliativmedizin gesprochen. So gerne hätte ich öfters mal länger mit ihm darüber geredet. Wie kommt man dazu, dort zu arbeiten? Was macht es mit ihm, auf seiner Arbeit ständig mit dem Tod konfrontiert zu sein? Und. Vor 2-3 Wochen liefen wir uns dann in Rostock über den Weg und er erzählte mir, dass er sich gerade eine neue Folge von Weil es jeden Tag brennt angehört hatte. Da fragte ich mich, warum Robert eigentlich noch nicht zu Gast bei mir war. Und nun sitzt er hier. Robert, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, moin. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und ja, guten Tag.
Ich fange mal einfach mal gleich mit der ersten Frage an, ja? Wenn du einem Kind erklären müsstest, was Palliativmedizin ist, was du auf deiner Arbeit machst, was würdest du ihm oder ihr erzählen?
Das ist schwierig, weil ich das auch gerade schon versuche, weil meine Tochter ist jetzt 4 und die kennt meine Arbeit, die war auch schon öfter da und die weiß, was ich mache, dass ich im Krankenhaus arbeite und auch, dass ich Menschen pflege, das weiß sie auch. Sie assoziiert das, glaube ich, viel mit alten Menschen, aber auch mit kranken Menschen. Und ich versuche ihr das so ein bisschen ja zu verdeutlichen, dass man ihr zeigt oder hier halt versucht, so Bilder zu malen, im Endeffekt, was halt Krankheit oder was Altwerden bedeutet. Und da ist sie tatsächlich sehr frei von irgendwelchen anderen Eindrücken und nimmt das halt relativ klar auf und die ja realisiert, dass ich dann halt dazu da bin, dass ich mich um andere Menschen kümmere. Und das ist relativ simpel beschrieben und ich glaube, für Kinder ist es wichtig, dass man denen erstmal dann erklärt, oh, man kümmert sich um andere Menschen, die halt nicht mehr in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern. Und denen halt auch klar macht, es gibt Krankheiten und es gibt Altersschwäche, es gibt halt viele Faktoren, die einen beeinträchtigen und manche Menschen haben auch einfach nicht so viel Glück, wie wir es haben, die dann halt von Anfang an gesund auf die Welt kommen. Das ist ja auch ein Thema, was damit reinspielt. Und tatsächlich, um gleich den harten Einstieg zu machen, ist es halt auch bei uns in der Familie gerade Thema, weil meine Mutter hat 2020 die erste Krebserkrankung gekriegt, ein Nierenzellkarzinom. Und da in dem Jahr, also es war kurz vor der Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter, und dann war es halt von Anfang an Thema. Und wir haben ihr von Anfang an auch versucht klarzumachen und halt auch zu erzählen, Oma ist gerade krank und um die Krankheit müssen wir uns kümmern. Und wir müssen uns auch so ein bisschen um Oma kümmern. Und ich begleite meine Mutter eigentlich zu jedem Krankenhaustermin, weil es halt jetzt eine längere Geschichte ist, weil 2020 war die Erstdiagnose vom Nierenzellkarzinom. Dann wurde das rausgenommen, der Tumor und die Niere komplett mit Nebenniere wurde rausgenommen und halt größere OP. War alles gut, dann war sie ein Jahr lang tumorfrei, dann kam das Rezidiv. Ein Rezidiv ist quasi also Entschuldigung, dass ich das von selbst erzähle, aber es sah ganz aus, als wenn du das fragen willst.
Hätte ich gefragt, genau.
Ein Rezidiv ist quasi eine Wiederkehr eines Tumors, muss man sich so vorstellen. Und das ist halt wiedergekommen in dem Raum, wo die Niere saß, also zum Glück an der Niere, die schon weg war. Dann wurde der Tumor auch wieder rausgeschnitten, war sie auch wieder ein paar Monate tumorfrei. Das hat sich dann so über 2-3 Jahre gezogen. Und jetzt im Herbst, Winter letzten Jahres sind die ersten Metastasen aufgetaucht in der Bauchspeicheldrüse, im Bauchspeicheldrüsenkopf und in der Nebenniere oder Nebennierenrinde. Da sind 2 Metastasen aufgetaucht und das heißt bei der Diagnose schon, dass es in Richtung Palliativmedizin gehen wird. Und ich kommuniziere das auch ganz offen mit meiner Mutter, dass ich so Ziele setze. Und aktuell ist unser Ziel Einschulung der Kleinen, ja.
Wie ist das? Das ist ja gleich ein wirklich harter Einstieg.
Ja, ist ein harter Einstieg. Also ich wollte dich jetzt auch nicht aus dem Konzept bringen.
Nö, doch, alles gut. Scheißegal.
Und dann
was ist der, gibt es, merkst du gleich, du bist ja in dieser Palliativmedizin, arbeitest du? Und merkst du da einen dollen Unterschied für dich, wenn du jetzt mit deiner Mutter zusammenarbeitest, als mit einem, in Anführungsstrichen, normalen Patienten?
Ja, definitiv ist da ein großer Unterschied, weil man die familiäre Komponente halt hat und gleichzeitig ganz lange auch nicht meine Mutter das Problem war, sondern eher mein Vater. Wenn man dann halt gesehen hat, wie der daran zugrunde geht und dann... Ja, mein Vater ist halt ein paar Jahre älter, der ist halt 11 Jahre älter als meine Mutter und das war dann halt schon zu sehen, dass der halt, dann hast du halt gesehen, der hat 20 Kilo abgenommen gefühlt und auf einmal passen dem seine Hosen nicht mehr, weil der halt irgendwie komplett gegen die Wand läuft und da gab es auch Momente, wo ich dann halt sagen musste, ey Alter, jetzt reiß dich zusammen, es geht nicht um dich.
So als Angehörige?
Ja.
Nicht, dass er auch irgendeine Krankheit hatte sozusagen, körperlich,
ja.
Sondern einfach das, klar, dann kopfmäßig. Okay, das als Angehöriger.
Genau, er hat zwar ein bisschen auch einen Rucksack auf, aus mehreren Komponenten, aber ja, als Angehöriger und das gab mal einen so einen Moment, wo wir halt aus der Klinik kamen, das ist schon 2-3 Jahre her, und wo er dann genörgelt hat und wieder irgendwie mit was unzufrieden halt, ich brauch's nicht erzählen, das sind halt alte Mecklenburger oder alte Vorpommer. Und wo ich dann halt, wir standen an der Ampel und dann habe ich ihm gesagt, Vater, es geht hier nicht um dich. Also entweder du kneifst jetzt die Arschbacken zusammen und wir gehen da zusammen durch oder du kannst nach Hause fahren. So. Und dann sind wir tatsächlich danach mit Familie, mit unserer Lütten und meiner Frau, also Freundin, an die Ostsee gefahren und hatten einen schönen Abend. Und dann war halt auch wieder die Stimmung ein bisschen gelöster und dann ging es auch voran. Aber ich glaube, das brauchte mal diesen kleinen Krach im Moment, wo ich sage, Digga, jetzt, wir müssen da zusammen durch und du hast keine andere Wahl.
Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, das hier so anzusprechen?
Nee, aber ich glaube, also ich weiß, dass das kein großes Problem ist, weil ich mit meinen Eltern offen drüber rede. Und ich da, glaube ich, auch ein großer Anker bin für meine Eltern, weil meine Schwestern, die sind cool, so gar keine Frage, aber die leben beide in Niedersachsen. Ich bin das Kind, was am dichtesten dran ist. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass für meine Schwestern meine Mama sowas wie eine Mama für die ist. Aber biologisch gesehen ist die nicht ihre Mama, also ist die nicht die Mama von meinen beiden Schwestern. Genau.
Was ist der größte Unterschied, sozusagen, dass du da dich mit deiner Mutter, dass das gerade so Thema ist? Im Sinne von normalen Patienten, du hast gesagt, na klar, dieser familiäre Komponente, aber auch in deiner praktischen Arbeit, verändert das irgendwas oder gehst du dahingehend genauso mit dir um?
In der praktischen Arbeit heißt es eigentlich, dass ich mit so Patienten wie meine Mutter jetzt zum Beispiel ist, in meiner praktischen Arbeit noch gar nicht so viel zu tun habe, weil meiner Mutter geht's halt recht gut. Sie hat gerade ein bisschen Nebenwirkungen von der Medikation, die sie kriegt, weil, also man muss sich das so vorstellen, es gab halt 2 Optionen, um jetzt die Metastasen anzugreifen und die eine Option wäre eine Total-OP gewesen, da hätte man quasi den Bauchspeicheldrüsenkopf rausgenommen und man hätte die Nebennierenrinde rausgenommen oder die Nebenniere komplett entfernt. Und dann heißt es aber, dass du den 12-Fingerdarm mit entfernen musst, dann musst du Teile vom Dünndarm an den Magen nähen. Das ist halt so eine Total-OP, die dauert halt, man kann schon sagen, so 7 bis 8 Stunden, vielleicht sogar länger, hat einen hohen Blutverlust, hohe Komplikationen, hohe Wundheilungsstörung und eine krasse Narkosebelastung. Und darüber haben wir natürlich viel geredet, auch mit Ärztinnen in dem Sinne. Und das war groß Thema, weil das entscheidende Moment ist, weil du halt nicht weißt, okay, macht man das jetzt so und nimmt ihre Metastasen raus und dann zwei Monate später hast du neue Metastasen und dann war es für den Arsch. So, und dann hast du aber auch gleichzeitig diese riesen OP-Problematik, dann Komplikationen wie ein Platzbauch oder so können entstehen und da hatte ich persönlich nicht so Lust drauf, um ehrlich zu sein, weil ich da schon Gefahr gesehen habe in dieser großen OP und bin auch ganz froh, dass die Ärztinnen und Ärzte davon zurückgeschritten sind und gesagt haben, ey, wir konzentrieren uns erstmal auf die Metastasen, dass die nicht wachsen. Und jetzt kriegt meine Mama quasi eine medikamentöse Therapie, die den Wachstum der Metastasen quasi abklemmt und hindert. Also quasi die werden, kriegen kein Futter. Und dadurch können sie nicht wachsen. Und im letzten CT-Bericht oder im letzten CT, Computertomographie, ist auch gesehen, also es war zu sehen, dass die Metastasen geschrumpft sind und ihre aktuellen Werte, was Blutwerte und so, Entzündungswerte, Leberwerte und Co. Auch wieder positiver sind und auch auf eine ganz gute Richtlinie gehen, aber das sind immer Bestandsaufnahmen, mit denen man leben muss und man muss sich halt verdeutlichen machen und deswegen muss man halt auch klar miteinander reden, was wie passiert. Und ich bin sehr, sehr froh, meine Mama hat den Schritt gewagt und hat halt gesagt so, ey, wir brauchen einen Plan und der Plan ist jetzt auch erstmal, dass sie jetzt Rentnerin schon ist, weil sie hat halt im alten Pflegeheim gearbeitet, was ein Buckeljob ist, gerade im ländlichen Raum, weil meine Eltern wohnen zwar nicht mehr in der Peripherie Vorpommerns, wohnen jetzt im Süden der Müritz, aber quasi auch in der Peripherie und da ist halt nicht viel, ne? Ja, und jetzt ist sie halt zum Glück Rentnerin mittlerweile und kann sich so ein bisschen mehr auf vielleicht die schönen Sachen im Leben noch konzentrieren, die wichtig sind dann.
Übersetzt heißt in meiner Sprache, wenn ich Palliativmedizin heißt, du kümmerst dich um Patienten und Patientinnen, die eigentlich, du wirst das anders ausdrücken bestimmt, aber unheilbar krank sind.
Ja,
richtig? Und das kann sozusagen noch, das kann zwei Wochen dauern, bis sie sterben. Das kann aber auch 5-6 Jahre dauern. Es ist nur klar, es ist eigentlich realistisch, medizinisch nahezu unmöglich, dass sie nochmal gesund werden.
Genau, es handelt sich um Enddiagnosen. Also es ist keine Heilung möglich, genau. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Aber wir haben halt in unserer praktischen Arbeit im Alltag, ist es schön, wenn wir mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, die noch lange leben oder lange Lebenszeit vor sich haben, dann kommen sie halt meistens zu uns zu so Sachen wie Schmerzeinstellungen oder was große Symptome sind, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, solche Sachen und die werden dann halt medikamentös eingestellt und können dann halt wieder nach Hause entlassen werden oder ja, da hat man, manchmal begleiten uns auch Patientinnen und Patienten 2-3 Jahre, das ist, aber es wird leider weniger.
Weil?
Aufgrund des Drucks im Krankenhaus selbst, also der Bettendruck und auch teilweise aufgrund des demografischen Wandels, weil wir werden halt immer wir leben in Mecklenburg-Vorpommern, wir werden eine immer ältere Generation oder immer älter werdende Bevölkerungsschicht, die quasi dann halt auch ganz oft am Lebensende alleine ist und dadurch werden dann Akutfälle auch schnell mal zu unseren Fällen, weil Herz schwach ist, Nieren nicht mehr machen, Lunge nicht mehr macht. Ja.
Robert, kannst du mir als Laien mal den Unterschied zwischen Palliativmedizin und Hospiz benennen? Weil ich habe immer gedacht, das ist das Gleiche.
Nee, ist tatsächlich nicht das Gleiche, weil wir gerade, das hast du eigentlich schon selber gesagt, diese Komponente haben, dass wir uns über einen längeren Zeitraum um Patientinnen und Patienten kümmern können. Und bei uns, also wir verlegen ja zum Beispiel ins Hospiz. Wir verlegen ganz viele Menschen bei uns ins Hospiz aufgrund der Versorgungssituation. Das heißt, wenn du auf eine Palliativstation kommst, ist das nicht gegeben oder ist nicht von Anfang an gesagt, du stirbst hier. Du kommst in eine palliativmedizinische Abteilung, weil du eine Diagnose hast, die palliativ geführt wird und nicht mehr kurativ. Kurativ heißt halt behandelbar in dem Sinne. Und die wird halt palliativmedizinisch geführt. Und dann bist du halt auf dieser Schiene, dass du Lösungen finden musst für diese palliative Situation. Die Lösung kann genauso gut heißen, Opa, Oma oder auch Mama, Papa oder wer auch immer, kriegt eine Diagnose, Ein gutes Beispiel sind so zum Beispiel ein Glioblastom, ein bösartiger Hirntumor. Und die Menschen sind halt oftmals noch in der Lage mit diesem Tumor, wenn der halt palliativ geführt ist, und eigentlich werden alle Glioblastome palliativ geführt, sind die noch ganz oft in der Lage, trotzdem sich alleine zu waschen, alleine zu essen. Das ist halt bei dem Symptombild auch ganz, ganz witzig, hört sich immer doof an, aber wir lachen halt auch ganz, ganz viel auf Arbeit. Und dann, die haben immer ganz viel Hunger, weil die essen ganz, ganz viel, weil das im Gehirn das ausgeschaltet ist, dass dieser Appetithemmer, ne? Dadurch spachteln die halt immer richtig viel in sich rein. Und das kannst du halt gut begleiten, weil du halt dann halt zu Hause gute Situationen schaffen kannst, und die Symptome sind halt da, aber du kannst trotzdem damit noch zu Hause leben. Du kannst dann, dafür gibt's dann halt spezielle Pflegedienste, die SAPV-Versorgung, das heißt die ambulante palliative Versorgung. Und dann, das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Element der Arbeit, ist eine interdisziplinäre Arbeit. Und interdisziplinäre Arbeit heißt, dass du mit dem Ärzteteam, den Ärzten und den Ärzten, mit dem Pflegeteam, mit den Physiotherapeuten, mit den Kunsttherapeuten, der Musiktherapeutin, den Physiotherapeuten, habe ich glaube ich schon erwähnt, und aber auch dem Sozialdienst Hand in Hand zusammenarbeitest. Wir haben jeden Morgen um 9 haben wir so eine kleine Sitzung, die dauert so 20, 30 Minuten, wo wir uns halt quasi über dieses Gesamtkonstrukt des Menschen dann halt beratschlagen, wie sieht die weitere Versorgung aus, wie sieht die weitere Lösung aus, weil eine Palliativstation ist keine Endstation. Also klar sterben bei uns auch ganz viele, weil die Situation, dass dann halt der Bedarf dafür dann da ist und weil es keine schnelle Lösung gibt und manche Menschen dann halt auch nicht mehr verlegungsfähig sind. Aber eigentlich ist immer diese Optimallösung, ich würde ganz kurz mal vielleicht, also ich will nicht zu weit wegkommen, aber die Optimallösung wäre wirklich, eine Patientin oder ein Patient kommt zu uns mit einer gewissen Problematik. Wir konzentrieren uns auf die Problematik und begleiten das mit unserem ganzen Team, dieses interdisziplinäre Team, was ich gerade erwähnt habe. Und dann im Optimalfall wird die Patientin oder der Patient wieder nach Hause entlassen und wird dann über das Versorgungsnetz, was wir dann gesponnen haben, versorgt. Und dann geht's weiter. Wenn die Situation sich verschlechtert, dann kommt die Patientin oder der Patient wieder zu uns und wir machen einen neuen Plan. Und manchmal geht es dann halt so weit, dass wir Patientinnen und Patienten auch über 2 Jahre begleiten und die halt in den 2 Jahren vielleicht 4 oder 5 Aufenthalte bei uns haben. Das ist der Optimalfall, oder eigentlich schon in meinen Augen eher ein Optimalfall, wenn man so, baut man eine kleine Bindung auf, man kennt sich, der Patient oder die Patientin weiß, ich fühle mich hier wohl, ich kann hier irgendwie, hier wird mir geholfen, hier wird ein Rahmen gesetzt, der dem Ganzen halt gerecht wird. Ja, und dann, wenn es dann aber manchmal so ist, und eigentlich, wenn man die Menschen fragt, dann wollen die meisten zu Hause sterben. Aber manchmal ist es auch einfach nicht möglich, weil Patient XY dann halt alleine zu Hause ist und nicht mehr versorgt wird. Und dann wird halt, dann kommt es halt auch zu uns, und wenn wir dann halt sagen, und das machen unsere Ärzte ganz toll, jetzt geht es hier nicht weiter und es wird bei uns gestorben, dann ist das in Ordnung.
Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen?
Durch einen Zufall.
Also, weil ich meine, du hast ja, die Geschichte Masseur, ne? Du warst nochmal, ich gehe nochmal die Wege ab hier, über Umwege als Masseur und medizinischer Bademeister und als Sanitäter in der Marine. Und dann, ne, lernte er 2012 Gesundheits- und Krankenpflege an der Universitätsmedizin Rostock.
Korrekt.
Ja. Wie kommt man von Sanitäter in der Marine zu dem Job?
Na, ich muss tatsächlich früher einsetzen. Ich habe Realschule gemacht in der Minen, habe auch einen sehr guten Realschulabschluss gemacht, war aber trotzdem stinkend faul und bin halt nicht aufs Gymnasium gegangen. Und habe mir den Weg quasi selber ein bisschen genommen. Aber ich komme halt so, das hattest du im Vorhinein auch gut beschrieben, ich komme halt so aus einem Arbeiterhaushalt und ich bin gerade 16 geworden, als ich aus der Schule kam, mit einem sehr guten Realschulabschluss, und für meine Eltern war klar, Junge, du musst eine Ausbildung machen. Und es gab halt in meinem Orbit nicht diese Vorstellung von, okay, ich mache einen Bundesfreiwilligendienst oder ich mache ein freies soziales Jahr, was ja heute viel mehr Möglichkeiten bietet. Das gab's nicht. Also das war in meinem Orbit auch gar nicht da. Somit hieß es halt für mich Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung. Ich glaube, ich habe damals in den Februarferien, glaube ich schon, in der 10. Klasse bestimmt so 70 Bewerbungen geschrieben an x-beliebige Krankenhäuser in ganz Norddeutschland. Hab aber immer eine Ablehnung gekriegt, weil ich halt mit Ablauf der Probezeit noch keine 18 war und somit keinen Schichtdienst machen konnte. Die Regelung hat sich geändert, weil es hat sich vieles in dem Gesundheitssystem und in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger halt geändert in den letzten 10 Jahren und oder in den letzten 20. Und dann habe ich halt nur Absagen gekriegt und trotzdem hatte ich diesen Druck, okay, ich muss eine Ausbildung machen. Von mir selbst und auch von meinem Elternhaus. Und das soll gar nicht böse gemeint sein gegenüber meinem Elternhaus, die wussten es einfach nicht besser. Also die sind halt auch so aufgewachsen, ne? Und dann kam halt die Option, okay, ich mache eine Ausbildung zum Master- und medizinischen Bademeister. Hab das gemacht, lief auch relativ locker flockig, hab auch alles beim ersten Mal gepackt und dadurch hatte ich aber auch schon so ein bisschen Grundpotpourri an Kenntnissen, so Anatomie, Physiologie, das, was du halt brauchst für die medizinische, also für eine medizinische Ausbildung, hatte ich alles schon. Hab dann in dem Beruf gearbeitet, war ein bisschen abgefuckt von der ganzen Situation, weil es war viel Buckeln und wenig Verdienst, also muss man ganz ehrlich sagen. Klar war das 2008, 2009 noch ein bisschen anders so vom Verdienst her als heute, aber es war echt kein Lohn, wo man sich sagt, ey, geil, so, ne? Und dann habe ich auch noch eine Weiterbildung gemacht zum Sportphysiotherapeut, damals in Damp. Es geht über mehrere Monate. War aber immer noch nicht zufrieden. Und dann kam halt dieser Einzugsbefehl, weil als ich damals in dem Alter war, war bei dir ja auch noch so, gab es noch die Wehrpflicht. Genau, und dann wurde ich eingezogen und dann Kreiswehrersatzamt Neubrandenburg. Und dann wurde halt einem, wurde auch T1 gemustert und dann wurde halt einem so vorgeschlagen, was man machen kann. Und ich habe gesagt, ich mache nichts außer Sanitäter bei Marine. Und das war für die ein gefundenes Fressen. Und das war so, ja, geil, ja, natürlich, können sie machen. Haben eine medizinische Vorausbildung, logisch, wir wollen sie. Und da zu dem Zeitpunkt in meinem Freundeskreis auch schon, in meinem alten Freundeskreis auch schon Leute bei der Bundeswehr waren und die alle ein lockerflockiges Leben irgendwie, also nach außen hin hatten, ne, also ganz platt gesagt war das halt rein objektiv halt nur, dachte ich, ja, okay, warum nicht? Hatte da dann halt auch das Angebot, die Ausbildung zum Rettungsassistenten zu machen. Dafür musste ich mir aber verpflichten lassen. Habe ich gemacht. War die falsche Entscheidung. Und somit wurde ich 2009 oder 8, 2009 glaube ich, eingezogen. Und bin dann halt nach anderthalb, dreiviertel Jahren rausgegangen und wurde unehrenhaft entlassen. Ja.
Warum?
Oh, ich habe mich manchmal nicht so konform verhalten und wollte aber auch. Ich habe dann zum Beispiel, um meinen ganzen Ausbildungsstand halt zu erreichen, den ich brauchte, habe ich zum Beispiel verweigert, am Führerschein teilzunehmen oder so. Dann aber gleichzeitig auch Militärseelsorge aufgesucht, Psychologen aufgesucht. Da war dann, also das war auch aus anderen Ursachen so ganz gut, dass ich dann 2 Jahre in psychologischer Behandlung war. Auch aufgrund von Familiensituationen, irgendwie das Aufdröseln. Was gar nicht schlimm ist, aber das geht da halt eher um andere Punkte. Hat aber alles geholfen und dann habe ich halt irgendwie durch Zufall noch jemanden kennengelernt und der auch nicht verstanden hat, was ich da mache. Und dann war ich 3 Wochen später raus und dann bin ich halt rausgekommen und dann war so, okay, was machst du jetzt? Fällt's halt natürlich vom Verdienst her richtig tief, ohne Boden.
Was hast du damals verdient?
Ich glaube, bei der Marine waren es, also ausgezahlt mindestens 2,5 oder so. Also auf jeden Fall
geil, mit
für die
29.
Ja, mit 19, 20 ist das halt riesengeil. Und dann halt auch für die Zeit war es halt auch viel.
Ja.
Und dann fällt es halt runter auf damals noch Hartz-IV-Niveau. So, und dann bin ich halt jobben gegangen. Hatte natürlich auch ein bisschen Unterstützung vom Elternhaus, aber ich habe versucht halt auch immer alles irgendwie hinzukriegen, dass ich das nicht so arg in Anspruch nehmen kann. Aber meine Eltern waren da auf jeden Fall cool. Auch wenn die nie reich waren oder nie viel verdient haben, haben sie trotzdem versucht, um ihre Kinder zu unterstützen, weil ich ihnen hoch anrechne. Genau, und dann habe ich mich aber dazu entschieden, die Ausbildung nochmal zu machen. Und dann in der Ausbildung hatte ich das große Glück, dass ich damals schon auf die Palliativstation durfte und dass halt in meiner Regelausbildung halt schon ein Einsatz war.
Gewollt oder das war Zufall?
Nee, das war Zufall. Das war wirklich Zufall. Und ich habe
das ist das, was du meinst mit war ein toller Zufall. Das ist der Grund.
Genau. Und ich habe mich da aber pudelwohl gefühlt und habe auch gemerkt, das liegt mir, weil große periphere Stationen liegen mir nicht so. Das ist halt so krasse Akkordarbeit und ich, da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin hier nicht der beste Krankenpfleger der Welt, definitiv nicht. Ich bin sehr unordentlich, ich bin ein kleiner Hallodrian wahrscheinlich auch manchmal, aber ich bin kommunikativ, glaube ich, ganz gut und empathisch vielleicht auch ganz gut. Also zumindest spiegeln mir das meine Patienten und meine Patienten wieder und auch mein Kollegium so, dass ich da gewisse Stärken habe und in anderen Bereichen natürlich auch krasse Schwächen. Und dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und dann wurde die Palliativstation auch glücklicherweise meine Prüfungsstation. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde da sehr akzeptiert im Team und war zu der Zeit aber auch noch ganz anders, ja, ein bisschen wilder. Du kennst die Zeit und du weißt, wir hatten da damals schon Kontakt. Man hat halt auch ja einen ganz anderen Lebensorbit gehabt. Genau, dann bin ich halt ein Jahr lang raus aus der Klinik.
Digga, einmal musst du mir mal sagen, was Orbit heißt.
Na, Orbit ist quasi deine Welt um dich herum.
Ah, okay, alles klar. Ich hatte das jetzt schon zweimal gesagt. Ich habe dann, ja, aber es ist das, was ich gedacht habe, was es ist, aber ja.
Ja. Genau, und dann bin ich aber noch einmal raus aus der Klinik nach der Ausbildung. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall eine Kollegin, eine alte Kollegin getroffen und die gesagt hat, sie hört auf. Da wird eine Stelle frei, bewerb dich doch mal. Und dann habe ich mich beworben und ich glaube, ich hatte nicht mal ein Bewerbungsgespräch. Also ich wurde sofort genommen. Muss aber auch dazu sagen, ich arbeite nur verkürzt. Ich arbeite 32,5 Stunden, was für mich mega positiv ist, weil ich dadurch ein bisschen mehr Abstand habe manchmal als die Vollzeitkräfte. Und auch ganz klar meine Wahl ist. Und somit habe ich dann halt in der Freizeit auch manchmal noch ein bisschen mehr Zeit, um mich um andere Belange zu kümmern, wie es früher halt auch mit ein, zwei Vereinen war und halt ehrenamtliche Arbeit, ja. Ich würde, glaube ich, noch ganz kurz einlenken, dann habe ich halt auf der Station halt fest angefangen und dann hat irgendwann meine damalige Chefin gesagt, so hier, willst du dich spezifisch weiterbilden? Und dann habe ich die spezifische Weiterbildung gemacht auf die, Palliativ Care Nurse und das ist quasi die spezialisierte Weiterbildung für die Palliativmedizin als in der Krankenpflege. Genau.
Was heißt das praktisch? Was bist du denn noch spezialisierter?
Ja, du bist fachpflegende Kraft.
Okay.
Ja.
Als du das erste Mal gehört hast, dass du auf diese Palliativstation gelegt wirst, ne?
Ja.
Was hast du da gedacht? Also hast du irgendwie gedacht, scheiße, da sterben doch die Leute die ganze Zeit und kein Bock drauf oder war das eher interessant?
Ich glaube, zu der Zeit war ich da total unbefleckt und habe einfach nur gedacht, boah, hoffentlich wird das ein nettes Team. Weil ich glaube, in der Ausbildung hast du dann halt auch, bist ja immer nur so, machst ja so Hopping von Station zu Station und dann ist es schon wichtig, dass du halt in der Ausbildung Menschen hast und halt auch Anleitungen hast, die dir wirklich was beibringen wollen und wo du halt nicht irgendwie nur der Schüler bist, der oder die Schülerin, die halt irgendwie die Drecksarbeit macht. Und das war da nie so. Da hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich hatte gute Mentorinnen und Mentoren. Mentoren kann ich streichen, waren alles Frauen, also Mentoren. Und damit hat man mir einen guten Einstieg geebnet. Und dadurch fiel mir das dann relativ einfach, mich damit zu identifizieren und halt auch in die Richtung zu denken, ob ich das vielleicht mal auch später länger machen will. Also ich, ja.
Um wie viele Menschen kümmerst du dich bei so einer normalen Schicht?
Das ist eine gute Frage, weil im
Endeffekt. So durchschnittlich.
Im Durchschnitt sind es 4 bis 6, würde ich sagen, ja. Also 4 bis 6 Personen, weil wir sind aufgeteilt in Zimmer natürlich. Wir haben Einzelzimmer, Doppelzimmer, wir haben ein so ein schreckliches Zimmer, das sind 3-Bettzimmer. Das ist immer eine andere Story. Und aber du hast natürlich, wenn du halt. Je nachdem, welche Schicht du hast, hast du halt mehr oder weniger Patienten, weil die Schichtaufteilung natürlich anders ist, weil im Nachtdienst arbeiten natürlich weniger Kräfte als im Frühdienst oder so, ne? Weil halt das Hauptgeschehen natürlich auch am Tage ist und im Nachtdienst sollen die Leute schon, wenn es geht, schlafen. Was nicht immer der Fall ist, aber wäre schon der Optimalweg. Ja, und dadurch, ich würde schon sagen, so 4 bis 6 ist im Frühdienst, normal, also ja, und je nachdem, ob Wochenende oder Wochentag.
Was ist das Beschissenste an deinem Job? Also, weil du erzählst jetzt eigentlich gerade mal so total, ne, also man merkt, es wirkt erfüllend, das ist ja was richtig Tolles, vor allen Dingen, glaube ich, so in dieser Zeit, oder jedenfalls, dass du dafür brennst.
Ja.
Und was ist das Beschissenste? Jetzt wäre die, für mich, als, ne, Dulli würde natürlich sagen, ja, der Tod sozusagen immer, ne? Das, aber ist es das?
Nö, auf keinen Fall.
Sondern?
Ich glaube, das Beschissenste ist das Gesundheitssystem. Also tatsächlich, weil man ja sich halt auch so sich mit Sachen auseinandersetzt oder ich setze mich mit Sachen auseinander und also wenn ich dann halt ans große Ganze gehe, dann ist halt so Privatisierung von Krankenhäusern finde ich riesen beschissen, weil ich Gesundheitsversorgung und auch Bildung gehört für mich in öffentliche Hand. Das ist halt nichts, was irgendwie privatisiert sein sollte. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gesehen. So jetzt in meinem Alltag, vielleicht auf mich persönlich und auf meine eigene Gesundheit gesehen, ist wahrscheinlich langfristig gesehen so Schichtdienst das Beschissenste. Was mir aber persönlich eher weniger ausmacht, weil ich gerne in Schichten arbeite und auch gerne mal zum Beispiel unter der Woche mal eine Woche frei hat. Weil wahrscheinlich ist das schon, wenn man so aus menschlicher Perspektive und aus unserer Perspektive von Leuten guckt, die halt, gut, bei dir ist es anders, aber von so von Montag bis Freitag den Orbit hat oder den Blick hat, dann ist das schon beschissen, dass man halt jedes zweite Wochenende arbeiten muss, weil man damit halt jedes zweite Wochenende eigentlich raus ist. Aber auch das ist jetzt nicht beschissen, finde ich. Also das hast du vorhin ganz kurz oder gerade ganz gut gesagt, weil im Endeffekt, ich hatte früher bei anderen Berufen und bei anderen Arbeitsstellen hatte ich immer so einen innerlichen Druck, so dieses innerliche, morgens stehst du auf und das zerreißt dich fast, dass du zur Arbeit gehen musst. Und du fühlst dich schlecht, du fühlst dich so ein bisschen, oh Kacke, das will ich jetzt nicht machen. Und das habe ich, seitdem ich da arbeite, nicht. Und das ist halt, klar, wenn du mich fragst, ich stehe nie gern früh auf, ich bin Langschläfer. Also aufstehen ist ein großes Problem für mich. Also ich verschlafe auch zweimal im Jahr mindestens. Ich bin da echt schlecht drin, weil ich aber auch ein Nachtschwärmer bin. Ich kann abends, ich komme eigentlich vor 11, 12 nie ins Bett. Ich glaube, das ist dieser Raubbau am Körper, der ist, glaube ich, schon beschissen, weil ich merke das immer richtig krass. Bei meiner Freundin ist es halt gar nicht so. Die hat halt einen geregelten, also keinen geregelten Arbeitstag von 8 bis 16 Uhr, aber schon geregeltere Zeiten als ich. Aber wenn du halt so 3-4 Wochen mal Urlaub hast oder mal frei hast, und dann merkst du auf einmal, krass, du hast einen Biorhythmus oder du kommst wieder in den Biorhythmus rein und bist abends um 12 müde und stehst morgens um 8 ohne Wecker auf. Das ist Utopie für mich. Das kenne ich nicht. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich und dann kann ich auch schlafen bis zum Get-No. So, ne? Irgendwie. Klar wache ich dann um 11, 12 mal irgendwann K.O. auf, aber ja, das glaube ich für auf lang gesehen ist, glaube ich, Schichtdienst schon eine harte Nummer und deswegen bin ich da auch relativ abgefuckt, wenn ich sehe, dass man im Schichtdienst bis 67 arbeiten soll, weil das ist eigentlich nicht machbar und das ist eigentlich schon krass zu sehen, wenn du halt, wenn ich dir zum Beispiel erzähle, wenn ich 3 oder 4 Wochen am Stück frei hätte oder frei habe, dass ich dann langsam wieder in den normalen biologischen, physiologischen Rhythmus komme, mit abends müde sein und morgens aufwachen, von alleine aufwachen, ohne Wecker.
Wie ist das mit deinen Kollegen? Also ist jetzt vielleicht Gefühl, vielleicht gibt es ja auch Studien, keine Ahnung, vielleicht weißt du das ja was. Ist das ein Job, den Leute nur, ich sag mal, vielleicht 10 Jahre machen oder nur eine Phase über oder werden damit viele Leute alt?
Ist generationsabhängig tatsächlich. Ich glaube, so die Generation vor uns, die jetzt so zwischen so 45 bis 65 ist, die sind fast alle damit alt geworden. Also ist aber auch pauschal betrachtet, ne? Aber da merke ich, dass da ganz viele alt mit werden oder alt mit geworden sind und die halt auch immer gebuckelt haben und da leider dann halt auch manchmal die Rechnung dafür irgendwann kriegen. Aber bei jetzt so der jüngeren Generation merkt man, dass da auch viele sich dann auch mal umorientieren und halt auch sagen, nach 20 Jahren Krankenhaus, ich habe die Schnauze voll. Was ich auch komplett verstehen kann.
Bei dir gab es den Moment noch nicht in dem Job?
Es gibt
oder gab es Momente, wo du ausgebrannt warst auch und gesagt hast, boah, nee, kein Bock mehr darauf?
Doch, definitiv. Also das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Und das können, glaube ich, am besten meine Kolleginnen und meine Kollegen bestätigen, dass ich 1-2 Jahre oder dass ich mal ein halbes Jahr schlechter gearbeitet habe und auch wieder bessere Phasen habe, so im Umgang und auch mit der Umsichtigkeit oder keine Ahnung was. Aber und das gibt's definitiv. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, dass ich irgendwie, ich glaube, letztes Jahr nicht so ein gutes Jahr hatte. Ich kann dir auch nicht sagen, welche Faktoren das beeinträchtigt haben, aber jetzt so seit einem halben Jahr auf jeden Fall mich fühle, als wenn ich wieder besser arbeite. So, das gibt's definitiv. Und es gibt bei mir aber auch ganz hart den Fakt, dass ich mir aktuell noch gut ein paar Jahre vorstellen kann, in dem Job zu arbeiten, so wie ich arbeite gerade. Aber irgendwie kann ich mir mit 50 nicht mehr vorstellen, das zu machen. Es klingt so ein bisschen hart. Aber da ist auch eine gewisse Angst und gewisse Planlosigkeit in mir selbst drin, die aber weiß, ey, mit 50 oder 55 oder keine Ahnung, wie alt ich werde so oder wie alt ich im Berufsleben werde, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Nee.
Warum nicht? Also ist das was auch, ich frage mich natürlich sozusagen, wie geht man damit um, also auch kopfmäßig, die ganze Zeit mit Tod konfrontiert zu sein, und nimmst du das doll mit nach Hause und oder kriegst du es hin, das da zu lassen?
Nee, man kriegt es nicht komplett hin, das da zu lassen, weil es einfach einen zu sehr beeinflusst. Aber ich glaube, das geht auf anderen Stationen oder in anderen Fachbereichen ist das ähnlich. Und bei den Ärzten und Ärztinnen ist es, glaube ich, auch ähnlich. Und tatsächlich würde ich so weit gehen, dass das in allen sozialen Berufen ähnlich ist, dass man das nicht oder dass nur wenige Menschen hinkriegen, komplett zu cutten. Für mich persönlich habe ich manchmal die Betrachtung, dass ich das ganz gut hinkriege. Aber das liegt dann auch oftmals daran, dass ich nebenbei quasi genug Interessen habe und auch noch genug andere Aktivitäten habe, die ich dann halt ausfülle oder die mich dann ablenken. Und natürlich ist aber auch so Partnerschaft und Beziehungen wichtig, die dann halt auch nochmal irgendwie, wo man mal zu Hause drüber reden kann oder natürlich jetzt nicht mit aufgedröselten Fällen oder so, aber man dann kurz mal ablässt. Also ich habe da riesen Respekt vor meiner Freundin, dass sie das halt irgendwie auch versucht zu begleiten, dass ich manchmal auch meinen Ballast bei ihr abladen kann. Ja.
Was? Mal andersrum. Kannst du dich an was war dein letzter richtig toller Moment auf Arbeit, wo du gedacht hast, boah, das ist ja toll, oder vielleicht gab es den ewig nicht, keine Ahnung, hoffentlich ja, aber so, wo du erfüllt warst oder gedacht hast, boah, da habe ich was Geiles gemacht oder was, worauf du stolz warst oder bist. Kannst du dich da an einen erinnern?
Och, das gibt viele Sachen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen der Mobilisator bei uns auf Arbeit, wo andere Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, da geht's nicht mehr in den Pflegestuhl oder so, da gehe ich ans Bett und hol die dann doch nochmal in den Pflegestuhl. Aber das liegt, glaube ich, daran auch, dass ich die Technik halt ganz gut drauf habe und dass ich dann einfach mache und dass ich dann manchmal auch relativ frei von der Leberhand halt weg rangehe. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele tolle Momente, wo man halt einfach auch meistens sind das Gespräche. Also manche Gespräche sind dann halt so, zum Beispiel hat mir das ist noch gar nicht lange her, so ein Pärchen halt aus der Zeit, wie es in den Anfang der 90er nach der Wende in Berlin war, so weißt du, diese Aufbruchsphase und keine Limits und aufkommende Techno-Szene, und darüber haben wir uns bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten. Und danach gehst du aus dem Zimmer und denkst dir, ey geil, was war das denn gerade für ein Gespräch? Und das kommt halt so out of nowhere. Und das gibt's auf jeden Fall krass. Oder unsere Arbeit besteht ja auch zu, naja, ich würde schon sagen, so zu 40% aus Angehörigenbetreuung. Und wenn du dann halt manchmal denkst oder merkst, wie dankbar die Angehörigen sind und die dich am liebsten dann halt sogar in den Arm nehmen oder so, das ist schon krass, das ist auch ein Boost, ne? Also das bringt dich auch voran. Und deswegen habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ist meine Arbeit schon sehr wertschätzend. Und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren doll was getan hat, was Wertschätzung angeht in der Gesellschaft. Das halt so, mittlerweile gibt's halt Freunde und Freundinnen, die halt nicht sagen, ach, du bist Krankenpfleger, ja, musst einen Arsch abwischen, sondern da gibt's halt viele Leute, die mittlerweile sagen, ach krass, du bist Krankenpfleger, boah, krass, könnte ich nicht, aber Respekt, so weißt du. Das hat sich schon gewandelt und das finde ich sehr, sehr schön, dass sich das gewandelt hat.
Wenn du jetzt mit Angehörigen sagst, was ist, ich frage mich das gerade, weil ich kann gleich noch ein, zwei persönliche Geschichten auch dazu erzählen, aber was ist für dich so das schönste Danke, was sozusagen Leute so machen können? Vielleicht gar nicht, müssen sie auch gar nicht sagen, aber so, aber was ist so, gibt es da Momente, wo du sagst, das wäre was Schönes?
Ja, auf jeden Fall. Also schön ist es immer, wenn man Lächeln bekommt, also wenn man interagieren kann, und egal, ob jetzt mit Patienten oder Angehörigen, wenn die halt merken, dass man sich Mühe gibt und dass man halt für sie da ist und auch, also das ist ganz oft so, dass man, also du dringst ja in einen richtig privaten Raum ein. Also wir als Pflegekräfte dringen ja gerade in diesem Sterbeprozess oder gerade in der Begleitung von Sterbeprozessen, dringen wir ja in einen sehr persönlichen Raum ein, was Familie angeht oder was halt auch Privatsphäre angeht. Und wenn die dich dann halt so eng ranlassen und reinlassen und dich dann halt auch fragen und halt auch dir wirklich halt auch mit dem Blick und mit Mimik und Gestik halt irgendwie Dankbarkeit rüberbringen, dann ist das schon viel wert, ja. Und das macht einen auch auf jeden Fall manchmal zufrieden. Das fühlt sich dann manchmal auch wie ein kleines bisschen wie ein Schulterklopfer an. Aber leider gibt es auch genauso oft negative Momente. Also nicht genauso oft die negativen Momente.
Mit Angehörigen.
Ja.
Ja. Was ist.
Na, weil halt Sterben halt auch ganz oft ein Tabuthema ist, ne? Manche Leute dürfen dann halt auch einfach nicht sterben, obwohl die Situation so kacke ist, dass du halt siehst, hey, XY wird in den nächsten Tagen oder Stunden versterben. So, ja.
Was machst du dann? Wie gehst du damit um, wenn jemand, wenn du merkst, die können das nicht akzeptieren?
Na, erstmal Raum geben, so ein bisschen halt Raum geben und ankommen lassen, weil meistens erledigt sich das nach einer gewissen Zeit und Periode, die sie halt merken, was hier gerade Phase ist. Und dann erledigt sich die Situation manchmal auch von alleine. Und wenn nicht, dann halt sprechen, dann halt in die Kommunikation gehen. Das machen unsere Ärzte und Ärztinnen ganz viel, also Ärztinnen. Und auch unser Sozialdienst macht das auch viel. Und wir haben natürlich auch psychologische Betreuung und auch, je nachdem, ob es gewollt sind, Seelsorger, die halt aus dem kirchlichen Spektrum kommen. Das gibt es natürlich auch alles. Oder Psycho-Onkologen, ne? Oder Psycho-Onkologin. Da haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr gute. Was halt aber riesen wichtig ist. Und eigentlich ist ganz, ganz viel Kommunikation. Also, wenn ich es mal so aufdröseln würde, sind 40% Arbeitsumfang Kommunikation mit Angehörigen und Kommunikation Patient. So nochmal 20-30% Dokumentation und dann halt der Rest Arbeit am Patienten oder Patientin.
Und das heißt aber, du hast in deinem Arbeitsalltag auch diesen Raum. Also du kannst auch mal mit, wenn du zum Beispiel vorhin erzählt hast, das eine Pärchen, wo ihr eine halbe Stunde über Techno-Szene Berlin gequatscht habt und so. Mhm. Du kannst sozusagen auch mal eine halbe Stunde mit denen quatschen. Das ist nicht so, dass du immer von Bett zu Bett springen musst.
Genau, das ist der große Unterschied zwischen so einer, ich sag mal, kleineren Station, wie wir es sind. Wir sind nicht klein, aber wir sind kleiner als große peripheren Stationen. Zum Beispiel so, du brichst dir die Hand und musst auf eine chirurgische Station und bist 2 Tage im Krankenhaus, dann ist das halt, das soll gar nicht böse klingen, sondern das ist schon eher Massenabfertigung, weil halt ganz viele Leute dann halt auf dieser Station liegen und du halt einen Bettendruck hast von 30 Patientinnen und Patienten. Aber bei uns.
Was heißt Bettendruck von 30 Patienten? Was heißt das?
Na, unten in der Notaufnahme sitzen halt schon die nächsten 20 gefühlt, weißt du?
Und es sind zu wenig Betten da. Oder was heißt Bettendruck?
Nee, Bettendruck ist halt das, ja, sind dann zu wenig Betten manchmal. Also, oder der Patientenaufwand, der Patientendruck, der reinkommt, ist höher als das, was aktuell dann vorhanden ist.
Ah, okay.
Genau. Klar. Das gibt es, ist natürlich kein Regelzustand, aber das gibt es. Und das ist bei uns nicht so krass. Klar haben wir einen gewissen Druck, weil halt wir auch viele Verlegungen aus intern kriegen, von ITSen oder von anderen Stationen. Und das ist halt auch das Schöne im Kollegium, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen merken oder wissen, da findet gerade ein Gespräch statt, dann übernehmen die auch andere Aufgaben mit. So, ne? Und trotzdem ist die Zeit da. Und wir haben auch sehr tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann halt auch sich umsorgen. Und also wenn du halt irgendwie, ich will gar keine anderen Stationen abwerten, sondern halt, da ist auch oftmals einfach nicht die Zeit da, weil der Druck, der von allem da ist, der einfach viel höher ist, aber bei uns gibt es dann halt auch Eis und Coca-Cola oder mal ein Bierchen oder so, weißt du? Und
ja, ich habe das, vor ein paar Monaten ist ja hier mein Freund Lothar König gestorben.
Ja.
Und also ich darf das erzählen, das ist abgesprochen, aber und ich habe ihn halt auch auf Palliativstationen noch besuchen können. Und genau, für mich, glaube ich, waren dann immer die Sachen, wenn ich das so ein bisschen kennengelernt habe, das Geile ist halt, dass das nicht mehr wirkt wie so Krankenhaus, mhm, so, sondern okay, der ist halt, die Person ist da halt sozusagen unter Betreuung, aber also ich rauche ja nicht mal, aber wir konnten auch eine zusammen rauchen, ne? Ja. Sozusagen wirklich draußen auch so auf so einem kleinen Außenbereich oder so. Und das sind natürlich dann sehr besondere Momente, ne?
Genau.
Wo man denkt, okay, krass, dafür ist man dankbar. Ich habe auch einer Opa, der ist einfach verstorben. War sozusagen weg, ohne Verabschiedung. Und bei meiner einen Oma habe ich das dann sozusagen auch, die war auch im Hospiz nachher, aber es war dann auch so sozusagen einfach dieses begleitende Sterben. Und fand das richtig toll, so wie so eine Scheißsituation halt toll sein kann. So, ne? Weil man auf einmal, das weiß ich noch, mit der habe ich auf einmal über Sachen gequatscht, über die ich sonst nie gequatscht habe oder so. Ne? Und fand auch da, auch in diesen beiden Situationen, Meine Oma ist es schon länger her, aber jetzt auch bei Lothar vor allen Dingen auch so die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen einfach so beeindruckend, weil die halt auch sozusagen so eine Positivität ausgestrahlt haben und es war jetzt nicht so ein, oh Gott, hier geht die Welt unter und die Person stirbt ja bald so, sondern als ich da war, wirkte das sehr herzlich, sehr sympathisch und auch wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die da öfter bei ihm waren, dass sie gesagt haben, das war einfach eher immer sozusagen auch so erhellend und toll, deren Umgang mit ihm, ne? Oder auch so dieses, eine Person hat gesagt, die hatten immer die ganze Zeit so ein Humor, so ein verschmitztes Lächeln. Du hast das ja eben auch vorhin gesagt, ne? Was meinst du damit?
Naja, also es ist halt wichtig, dass man sein Lächeln nicht verliert. Und auch, das habe ich vorhin ja ganz kurz mal gesagt, wir lachen ganz viel auf Arbeit. Und das ist wichtig. Das ist richtig wichtig, weil das nimmt Druck. Und das nimmt auch Belastung. So, und
du hast aber ist es dann so Galgenhumor, schwarzer Humor oder sozusagen so herzlicher Humor? Oder was?
Also klar gibt es auch mal Galgenhumor und schwarzen Humor, aber eigentlich ist es das nicht, weil es ist herzlich und es ist echte Freude. Oder es ist echtes Lachen. Und am geilsten ist das, wenn du das nicht nur im Team hast, sondern auch mit den Patientinnen und Patienten. Dass du Scherze machen kannst, dass hier, ja klar, die Situation ist todernst, aber gibt's was Geileres, als dem Tod ins Gesicht zu lachen? So, also, ne? Und, also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich fand zum Beispiel, als du Barbara besucht hast, so, ne? Zum Schluss. So, das ist doch hammergeil, nochmal Momente zu haben, wo man irgendwie nochmal zusammen weinen kann, zusammen lachen kann und sich zusammen nochmal umarmen kann oder so, weißt du?
Also, Barbara, zu kurzer Erklärung, war auch so eine gemeinsame Freundin, Bekannte. Und das war auch sozusagen, die war dann bei sich zu Hause, ja, wurde auch palliativ begleitet, ne? Und ich weiß zum Beispiel, bei mir hängt ein Foto von uns beiden, wo sie einfach schon angeschlagen aussieht, aber wir beide sitzen und lachen und einfach beide Mittelfinger ausstrecken. Und das sind natürlich tolle Momente.
Ja, genau das meine ich. Und das sind halt solche Momente, kreierst du auf einer Palliativstation oder versuchst du es zumindest.
Aber, und jetzt frage ich mich gerade, jetzt würde ich sagen, sie wusste, dass sie stirbt. Und deswegen konnte sie irgendwie auch so ein bisschen humorvoll damit umgehen. Würde ich jetzt mal so als These raushauen. Können das Leute, die, also wenn du jetzt zum Beispiel, hast du gesagt, Angehörige, die brauchen dann vielleicht auch oftmals länger oder ne, Situationen, können das nicht akzeptieren. Wie ist denn das bei den Leuten, die bei euch auf die Klinik kommen? Also sozusagen, das ist ja auch
genauso. Also genauso. Viele wissen, dass sie sterben, viele wollen sterben. Und viele haben auch einfach keinen Bock mehr. Also wie oft ich den Spruch schon gekriegt habe, Junge, ich möchte nicht mehr. So, ne? Also. Aber gleichzeitig gibt es auch genauso viele, die sich dagegen wehren oder die halt irgendwie am Leben hängen bis zum Get-No, so, ne? Irgendwie, das gibt's, also da ist die Spannbreite von bis. Also,
hat das was mit dem Alter zu tun oder ist was unabhängig?
Nicht immer. Also es gibt, also manchmal.
Was für Menschen sterben glücklich? Halbwegs glücklich. Wenn diese, jetzt stelle ich mir wieder vor, sowas wie halbwegs. So, wenn du sagst, du hast ein erfülltes Leben gehabt, du hast, scheißegal, ich habe gelebt, also irgendwie, dass du sagen kannst, also, oder ne, also ja, das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich sagen kann, hey Mann, ich bin erfüllt.
Ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann und sagen kann, dass Menschen glücklich sterben. Wahrscheinlich gibt es genug Menschen, die glücklich sterben, die halt aufgeräumt sind und halt ihr Leben auch gelebt haben. Oder die wissen, das ist das Krasse manchmal bei unseren jüngeren Patienten und Patienten, die sterben, die wissen, oder die dann, wo du den Eindruck hast, dass die glücklich sterben, die wissen, für all meine Schäfchen danach ist gesorgt oder die sitzen im Trocknen, weißt du? Also zum Beispiel, also unsere jüngste Patientin, die bei uns gestorben ist, war glaube ich 17 oder 18. Da war ich auch zum Glück nicht viel involviert, das ist ganz gut gewesen, aber also von 18, Kinder machen wir zum Glück nicht, da wäre ich auch draus, da bin ich auch wirklich.
Ich habe gedacht, das hattest du schon mal gemacht, nein.
Nee, Kinder bin ich raus, nee. Zum Glück.
Gibt es aber auch.
Das Krasse ist ja, wir haben die Kinderklinik ja im Umfeld so und das gibt es auch, aber.
Das würdest du einfach kopfmäßig nicht durchhalten?
Nee, das halte ich nicht aus. Ich halte nicht mal aus. Also da habe ich richtig Schwierigkeiten, wenn ich halt irgendwie diese kleinen Geschöpfe mit einem Tropfständer, da kriege ich auch schon Tränen in den Augen, wenn ich diese kleinen Geschöpfe mit einem Tropfständer und einem Infusiomaten oder so durch den Gang schieben sehe, da halt frage ich mich mal, Alter, wie unfair ist dieses Scheißleben? So, das kriege ich nicht hin. Bei unseren Patienten kriege ich das gut hin. So,
aber okay, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, du warst bei dieser 17-, 18-Jährigen, wo du gesagt hast?
Ja, nee, das war nur ein Beispiel für das von bis und ich glaube, die Älteste, die bei uns gestorben ist, oder der Älteste, ich weiß nicht mehr, ob es Mann oder Frau war auch schon über 100. Also da gibt es keine Spanne. Ne? Also klar hast du mal Wochen, wo mal gefühlt in jedem Bettchen eine Person jenseits der 80 liegt. Aber dann hast du auch wieder Wochen, wo halt der Groß der Station Mitte 50 ist oder Anfang 50, ja. Und da gibt es halt keine Obergrenze und keine Untergrenze. Also Untergrenze zum Glück 18, aber ja. Und ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Na, ich hatte kam mit dieser Frage.
Glücklich sterben.
Ja. Also glücklich ist vielleicht auch so ein großes Wort, aber sozusagen euer sozusagen.
Nee, aber das
so
betrifft, also es beschreibt es ja ganz gut. Ich glaube halt Menschen, die aufgeräumt sind und die Sachen erledigt haben, weißt du? Die jetzt nicht, also manchmal, es gab Fälle, da denkst du dir, krass, auf wen wartet diese Person noch? Und dann kommt Angehöriger XY und dann danach ist Schluss. So, das gibt's halt alles. Auch wenn man, ich glaube absolut nicht an die Esoterik oder Co. Also so und an übersinnliche Kräfte glaube ich auch nicht. Ich bin da komplett raus. Aber manchmal gibt es Sachen, wo ich mir denke, krass, wie kommt das denn zustande?
Und glaubst du an Leben nach dem Tod?
Würde ich gern, weiß ich aber nicht. Also ich habe selber auch Angst vorm Tod. Im Große. Weil ich ganz oft davor Angst habe, dass es zu früh kommt. Also liegt wahrscheinlich an meiner Arbeit oder wahrscheinlich an der Scheiße, die man alles sieht. So, und ich stelle, also wenn ich es mir vorstelle, ist es halt so, als wenn man einschläft und in der Tiefschlafphase ist und nie wieder aufwacht. So stelle ich es mir vor. Also jeder kennt diese Tiefschlafphase, wo du dich halt einfach nicht dran erinnern kannst. Und das ist meine Vorstellung vom Tod. Und die ist irgendwie nicht so cool. Also wenn ich darüber nachdenke.
Wenn wir jetzt so, jetzt, ich habe mir diese Fragen ganz viele, die ich gar nicht aufgeschrieben habe, bis jetzt einfach aus dem Gespräch heraus.
Ja, alles gut.
Wenn du dir wünschen könntest, wie du stirbst, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Alt auf jeden Fall. Also nicht zu alt.
Was ist zu alt?
Oh, ich glaube, 100 muss ich nicht werden. Also alles zwischen 70 und 80 ist auf jeden Fall cool. Oder zwischen 70 und 90, keine Ahnung, was. Je nachdem, wie fit man ist. Ne? Ja, also ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein...
Und würdest du auf einer Palliativstation im Hospiz sozusagen, oder nicht Palliativstation, aber palliativ begleitet, das meine ich sozusagen auch, würdest du so gerne sterben wollen oder einfach zack, weg?
Nee, ich finde es tatsächlich, also ich finde es ganz gut, wenn man noch den Rahmen hat, sich zu verabschieden. Das ist tatsächlich eine schöne Nummer. Also wenn die Möglichkeit besteht, also das darf nicht zu lange dauern, das ist, weil sonst wird dieser ganze emotionale Prozess ja immer wieder hochgerodelt. Das dürfte, glaube ich, nicht zu lange dauern, aber wenn ich zum Beispiel einfach nur mir mein Kollegium angucke und wenn ich wüsste, ich werde so von so tollen Menschen halt irgendwie umsorgt, dann würde ich sagen, ja, ja.
Ja, also wie gesagt, nachdem ich das mit meiner Oma hatte, und diesen Vergleich hatte zu meinem Opa, der einfach weg war, habe ich gedacht, das war irgendwie in Anführungsstrichen tolles Sterben sozusagen, ne? Weil man irgendwie auch echt nochmal mit ihr reden konnte und so. Und da habe ich gedacht, so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste sterben, ich hoffe, dass ich noch lebe, aber ich genau, bin mir da halt auch nicht immer sicher, aus unterschiedlichen Gründen. Und aber dann würde ich irgendwie auch denken, wie geil wäre es, wenn man so sagen könnte, wenn ich es mir einfach wünschen könnte, okay, eine Woche noch.
Das Krasse sondern, ist, ne? Ich weiß ganz genau, wie ich bestattet werden will.
Oh, das weiß ich auch. Aber was möchtest du?
Ich möchte in die Ostsee.
Ja, okay, ja, ich
also
auch.
Ich möchte, dass meine Angehörigen, Freunde, Familie, also viele, also mein bester Freund, den kennst du halt, seit seinem Schulgang, Falte. Ganz liebe Grüße hier an der Stelle. Den liebe ich wie meinen eigenen Bruder, so, ne? Also zum Beispiel, der ist Familie für mich, so, ne? Und wenn ich mir vorstelle, der müsste von mir Abschied nehmen, dann möchte ich, also am liebsten würde ich mit dem zusammengehen, aber dann wäre das die geilste Vorstellung, die fahren mit dem Schiff raus, haben eine riesen fette Party und trinken einen auf mich und dann schmeißen die mich ins Meer und dann ist gut.
So. Ich sage auch mal, wenn ich sterbe, dann irgendwie
feiert das
ab
Leben
ins Meer und die sollen, genau. Wenn die Leute mal ans, wenn sie Bock haben, an mich zu denken, wenn es da welche geben sollte, dann ans Meer gehen und denken, jo, da ist er und eine dolle Party am Strand oder so, meinetwegen so, ja, mit allen drum und dran. Und ja, das habe ich auch, glaube ich, das hat sich auch seit zig Jahren nicht geändert.
Nee, das habe ich auch schon relativ lange. Also ich kann mir nicht vorstellen, unter die Erde zu kommen, das ist so, da kriege ich so ein beklemmendes Gefühl. Also das möchte ich nicht, ich möchte ins Meer.
Haben das viele Leute für sich klar? Sprichst du mit denen darüber über sowas?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spreche weniger mit den Menschen darüber, weil das nicht so, ich glaube, das ist nicht so mein Thema. Und aber man merkt dann halt, wenn es soweit ist, also wenn Leute bei uns verstorben sind, dann haben die Angehörigen ganz oft einen Plan. Ja, das merkt man ganz oft, ja. Entweder haben die sich den Plan schon vorher zusammengemacht, das ist der Optimalfall, oder sie sind dann an Plan machen. Aber ganz oft gibt es die Situation, dass die Leute dann schon einen Plan haben, ja. Aber wie sieht's, also wie sieht's denn bei dir zum Beispiel aus? Redet ihr in der Familie darüber?
Meine Eltern hören das ja hier auch immer. Dann würden die vielleicht eher sagen, ja. Also wir reden, ne, sowas wie mit meiner Oma, dass sie gestorben ist. Oder wenn Leute aus dem Umfeld sterben, ne, dass man halt darüber redet und so. Aber
weil es ist ja ein Tabuthema.
Schon, genau, also ich würde schon eher sagen, also es ist jetzt, meine Familie ist eine Familie, die sehr viel redet. Und wir viel miteinander kommunizieren. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht das Thema Nummer 1 und auch nicht das Thema Nummer 10. Okay. Und natürlich jetzt, wo ich Papa bin, ist das zum Beispiel für mich einfach so, ich finde das so genial, halt, dass ja mein Kind Großeltern hat. Ich habe ja keine Großeltern mehr, schon seit wirklich langer Zeit jetzt relativ. Und hoffe immer einfach, also auch für mich natürlich, aber auch so, dass ich denke, hoffentlich machen die noch 20 Jahre und gute 20 Jahre, so dass sie sich wohlfühlen, ne? Aber wie realistisch ist das? Und ich denke natürlich für, sag mal, so Menschen, meine Eltern, die halt immer auf 100 oder 120% machen und gemacht haben, allein mit Arbeit oder auch mit Familie, da glaube ich, hat das auch noch nicht so Raum für die mit dem Tod, ne? Aber klar, wenn jetzt, wie gesagt, so dieser Tod von Lothar ist schon ein sehr enger Freund gewesen, ist das dann natürlich auch Thema in der Familie, dass man mal drüber spricht oder dass man so, aber ist schon Tabuthema, oder? Ja.
Ich glaube, in
vielen, was meinst du dazu, wenn du das sagst?
Ich glaube, in vielen Familien ja. Oder in vielen Selbstbeziehungen und so. Und deswegen, ich bin da ganz so ein bisschen stolz auch auf meine Eltern, dass die halt, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass bei meinem Vater in der Familie schon sehr viele verstorben sind und er quasi so der Letzte ist. Und dass bei meiner Mutter durch die Arbeit halt auch irgendwie vieles hängen geblieben ist. Aber die sind zum Beispiel, die haben es halt jetzt schon organisiert, dass wir nachher keinen, wenn es mal so sein sollte, keinen finanziellen Druck haben, weißt du, weil so eine Beerdigung und all dieser ganze Kladderadatsch, der kostet halt auch, ne? Und das nicht wenig mittlerweile. Also man kann da schon zwischen 7.000 bis 10.000 Euro auf jeden Fall locker mal einplanen.
Für normale Beerdigung?
Ja, für dieses ganze Prozess, Prozedere, Trauerveranstaltung, Beerdigung. Ja, also wenn man es ordentlich machen will, ne?
Müssen einige Leute Kredite aufnehmen.
Ja, und wenn dann halt nicht vorgesorgt wurde und halt nicht irgendwie die Basis dafür geschaffen wurde und wenn man nie darüber kommuniziert hat, dann ist das halt nicht da, ne? Und dann...
Also ich denke, ne, wenn ich jetzt so weiter auch drüber nachdenke, ich könnte mit meinen Eltern und so darüber sprechen. Und wir haben auch, ne, so und auch mit meinen Geschwistern und so, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, also ja, meine Großeltern sind gestorben, also auch schon länger her, aber ansonsten ist in unserem familiären Kreis... Es gibt, meine Geschwister leben glücklicherweise alle, ne? Und meine Tante sozusagen ist auch schon gestorben. Doch, klar, ist schon mal Thema. Aber es ist natürlich, ist jetzt nicht das Thema, was man jetzt irgendwie liebt, ne? Aber natürlich ist es gut, wenn vieles geklärt ist, keine Frage. Das merke ich ja jetzt alleine schon auch mit dem Papa sein. Mhm. Dass man so ganz anders auf einmal denkt und sich andere Fragen stellt, ne? Was ist, wenn man denn nicht mehr da ist, weil es gibt ja auf einmal auch andere Menschen.
Oh, ich kann dir da ein krasses Beispiel zu sagen. Also es war in dieser Corona-Zeit, wo halt auch krasse Besuchsbeschränkungen im Krankenhaus her waren und auch bei uns. Das war, ich glaube, also meine Tochter ist im September 2020 geboren und im Winter, das war im Januar 2021, haben wir einen Patient gekriegt, 35 Jahre alt, Hirntumor. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob Sohn oder Tochter, 4 oder 5 Jahre alt. Die Frau hat sich in dem ganzen Prozess, was bitte nicht falsch verstehen, was jetzt kein nicht negativ ausgelegt werden soll, hat sich von ihm getrennt, weil sie ja das nicht bewerkstelligen konnte. Und das ist völlig legitim, dass Menschen das nicht bewerkstelligen können. Ne? Da möchte ich auf jeden Fall nicht, dass der Eindruck entsteht, ja, man muss sich doch um seine Angehörigen kümmern oder um seinen Partner oder Partner. Manche Menschen können es einfach nicht und das ist dann auch okay. So, und der kam zu uns auf.
Findest du das wirklich? Ich weiß nicht genau, wie ich es finde, aber findest du das wirklich oder sagst du das, weil, also fühlst du das? Oder weißt du, es gibt ja manchmal so, ich frage mich das einfach gerade wirklich und für das, wir kennen uns jetzt schon lange, ich frage mich, also es gibt ja so Sachen, denn ja, das sagt man, weil man weiß, man muss das alles immer gut finden, aber fühlst du das wirklich?
50-50.
Ja, also.
Also ich kann's.
Ich bin auch gerade, ich bin jetzt nicht hundertprozentig in irgendeine Richtung, aber ich bin auf jeden Fall noch nicht in die hundertprozentige Richtung, man geht.
Nee, aber bei manchen Menschen ist es besser.
Wie meinst du das?
Na, weil das Traumata, das dadurch entstehen könnte, vielleicht viel zu hoch ist, weißt du? Und gerade in solchen Situationen ist es, glaube ich, fehlerhaft, wenn man dann seine eigene Komponente mit reinbringt. Ich bin total schlecht, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Da bin ich total schlecht drin. So, musste ich auch was lernen. Aber ich glaube, gerade in solchen Situationen ist es dann halt, glaube ich, auch sinnvoll, mal den Schritt zurückzumachen und zu sagen, ey, ist gerade hier nicht mein Orbit und habe ich auch nicht drüber zu urteilen. Und das versuche ich zu lernen. Ist immer noch das, deswegen sage ich 50-50. Genau, weil ich es vielleicht, glaube ich, mehr wollen würde, als ich es kann. Aber ich kann komplett verstehen, wenn Leute auch sagen, ey, ihr habt euch füreinander entschieden, also seid auch füreinander da und durch dick und dünn, so nach dem Motto. Aber bei manchen verstehe ich auch, wenn es halt nicht geht. Aber ganz kurz.
Ich überlege halt, ne, genau, ich würde, glaube ich, würde denken, ich bin ja jetzt so drin gerade in den Gedanken, weil ich mich halt natürlich frage, ich würde denken immer, alles. Nee, ich würde hoffen, dass ich bleibe, auch wenn ich nicht mehr kann. Ob ich das machen würde, weiß ich nicht, ne? Aber so, sag mal, ne?
Ja.
Weil ich will jetzt auch nicht sagen, oh, ist ja ganz schlimm oder so, aber ich würde denken immer, wenn, dann geht man in guten Zeiten und nicht in schlechten. Aber das ist sozusagen sowohl in Freundschaften als auch in Mensch, also sozusagen in so Beziehungen. Aber das ist jetzt, ich habe mir da noch nie den Kopf drüber gemacht.
Aber Menschen verändern sich halt auch in der Krankheit, das ist halt auch fies, ne? Also da muss man halt auch, Butter bei Fische, Menschen verändern sich durch Krankheiten auch krass. Und da muss man leider halt auch sagen, da können die Menschen manchmal nichts für. Das ist auch ein harter Weg, das zu lernen und zu akzeptieren, aber manchmal können die Menschen da auch nichts für, so. Weil die Krankheit dann halt zu krass ist, so, ne? Irgendwie gibt's auch. Aber ich wollte ganz kurz nochmal zu diesem Beispiel zurück. Und da hatte ich hart zu hadern und da hatte ich hart auch mit zu tun, weil es war, der Patient hatte einen Hirntumor, nee, danke, hatte einen Hirntumor und war halt auch schon doll fortgeschritten. Da war nicht mehr, also sagen wir mal, da war noch ein Monat Lebenszeit vielleicht da. Der ist von uns, aber der ist auch nicht bei uns verstorben, der ist im Hospiz verstorben. Und da war halt sofort diese Assoziation da, ey, das könnte ich sein. Weißt du, weil der war 35, hatte klar, ein Kind, was so alt, also was quasi in dem Alter war, was vergleichbar mit unseren Kindern quasi ist. Und da war sofort der Vergleich da, ey, das könnte ich sein. Und das nimmt man dann auch mit nach Hause. So, ne? Da ist man dann halt auch irgendwie, da entstehen meine Ängste. Und meine Ängste sind dann halt auch da, irgendwie, wie sieht's aus? Also wie wäre es, wenn meine Tochter ohne Papa aufwachsen würde? Oder wie wäre es für meine Freundin oder so? Weißt du, also da ist schon großer Druck da und große Angst da, von der man sich auch freimachen kann, aber die manchmal auch einfach krass einen auffrisst, ja.
Du hast vorhin gesagt, dass es auch immer wieder Leute gibt, die dann zu dir sagen, ey, Digga, oder, ne, also Digga werden sie nicht sagen, aber ne, wie auch immer sind sie sagen, Robert oder so, ich will einfach sterben. Ich will, ne, so sinngemäß hast du es gesagt. Und da habe ich mich gefragt, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, vielleicht kommt es auf den Tisch, habe ich gedacht, aber da passt es sehr gut. Wie stehst du denn zu Sterbehilfe? Also hast du dazu irgendeine Meinung? Also ich meine, du musst jetzt nicht hier immer kompletter Experte für alles sein. Ne?
Bin
also,
ich auch nicht.
Bin ich ja auch für nichts. Aber hast du dazu eine Meinung? Also weil das ist ja schon manchmal auch so Thema.
Ja, ich habe da schon eine Meinung zu. Ich bin da nicht, ich bin kein hundertprozentiger Befürworter, aber ich bin dem auch nicht hundertprozentig negativ gegenüber gestimmt, weil es halt in meinen Augen genug Situationen gibt, wo Leute auch das Recht haben, selbstbestimmt zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. und dann halt einen Cut machen.
Was ist so eine Situation?
Naja, gehen wir mal von der Frau aus, die Ende 40 ist und exulzerierende Tumorwunden hat. Und exulzerieren heißt halt nach außen wachsende Tumorwunden. Also ist vielleicht auch ein scheiß Beispiel, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal von einem Menschen aus, der eine exulzerierende Tumorwunde hat, die halt quasi deinen Unterkiefer auffrisst. So, und du hast halt anstatt Unterkiefer nur noch Tumor. So, und du kommst ins Patientenzimmer rein und es stinkt halt schon übelst doll nach Tumorwunde. Und dann bist du halt als Pflegekraft da und versorgst die Tumorwunde und tupfst da was frei. Dann hast du aber die Gefahr auf einmal, dass da an einer kleinen Tumorstelle das explodiert und eine Blutung entsteht und der Patient oder die Patientin verblutet. Und das gibt's ja alles. So, ne? Weißt du, also wir wühlen manchmal in Tumorwunden rum, so dass halt auch, also das ist nicht nur Arsch abwischen, so, ne? Das ist halt so, auch Wundversorgung ist halt auch unsere Arbeit, tägliche Arbeit, so, ne? Und die sehen manchmal aus wie ein Verkehrsunfall, also oder schlimmer. Und wenn du die dann halt versorgst, die Geruchsbelastung ist enorm, du kannst nichts mehr essen, egal bei welchen Erkrankungen, du kannst nichts mehr essen, kriegst keine Verdauung mehr hin, du kannst nicht mehr ordentlich sprechen, etc. Da gibt es so viele tausend Varianten, weil es so viele beschissene Krebserkrankungen gibt. Und wir behandeln ja nicht nur Krebserkrankungen, es gibt ja auch genug andere Erkrankungen, die wir behandeln oder genug andere Situationen. Aber Krebserkrankungen sind halt schon unser täglich Brot. Und da gibt es so viel Scheiße, dann finde ich es komplett legitim und komplett verständlich, wenn die zum Beispiel, also gerade so diese Hals-Kopf-Tumore, wenn die in den Spiegel gucken und sich nicht mehr wiedererkennen, weil halt der Tumor die Hälfte ihres Gesichts aufgefressen haben, dann finde ich es vollkommen okay, wenn die dann sagen, hey, jetzt ist Schluss. So. Klar gibt es dann die Möglichkeiten auf mittlerweile mit sedierenden Maßnahmen halt darauf einzuwirken. Aber dieses Thema komplette Sterbehilfe ist halt ja dann doch ja noch ein anderes Thema.
Ja, ja, klar, das ist ja so allumfassend, ne? Das war jetzt, kam mir einfach nur die Frage, Bill, ja.
Ja, ist aber interessant. Also, aber da bin ich tatsächlich, muss ich gestehen, oder nicht, ist ja auch gar keine Schwäche, aber da bin ich, glaube ich, eher der falsche Ansprechpartner.
Wir sind jetzt wirklich ganz schön gerast.
Ja.
Wir sind jetzt schon eine Stunde und ich fand es wirklich richtig, also wie gesagt, ich habe auch einige Fragen gar nicht hier jetzt gestellt, weil es ist einfach aus dem Gesprächsfluss sozusagen die ganze Zeit so gewesen.
Ja.
Und ich würde vielleicht einfach wirklich so eine abschließende Frage stellen. So.
Hau raus.
Wenn jetzt irgendwie Leute zugehört haben, ne? So, was weiß ich, und wissen nicht, was sie machen sollen. Und die sagen, Mensch, finden sie eigentlich interessant. Und war irgendwie mit den negativen und positiven Sachen, die du erzählt hast, für die, ja, vielleicht eine Perspektive. Was würdest du denen raten? Was sollen die machen?
Na, ich kann ganz gerne mal Werbung machen.
Und was sollen die nicht machen, sozusagen? Also was für Fehler nicht? Aber ne, in diesem Job, wenn die sich bewerben so und ja.
Ey, da muss ich halt ganz klipp und klar sagen, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Es gibt halt überall Fehler. Wir sind Menschen, wir machen überall Fehler. Und es braucht aber immer eine Fehlerkultur. So, die muss halt da sein. Und man muss halt auch in der Lage sein, sich Fehler zu verzeihen. Gerade halt, wenn du in der Angehörigenbetreuung bist, da kommen manchmal so krasse Themen auf, die sich dann halt irgendwie im Familienkonstrukt zerfetzen und die dann halt irgendwelche Fäden dann halt noch zu Schluss ausführen. Das ist halt auch krass dann. Aber im Grunde genommen geht es halt darum, erstmal eine Fehlerkultur zu schaffen, weil Fehler machen alle. Ist keiner frei von. Und aber, um ein bisschen Werbung zu machen, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Anlaufstellen. Und das sind so ehrenamtliche Hospizdienste, ehrenamtliche Seelsorger und Seelsorgerinnen. Und da gibt es auch ganz, ganz viel Infomaterial. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat ganz, ganz viel Infomaterial. Da gibt es auf jeden Fall Anlaufstellen. Und wenn man nicht weiß, wohin, dann kann man auch irgendwie bei Google die nächste Palliativstation oder das nächste Hospiz einfach mal googeln, wenn man Fragen hat. Und die werden einen auf jeden Fall nicht in der Dunkelheit stehen lassen. Und da gibt es halt auch, selbst bei uns auf Arbeit, gibt es so viele Informationsbroschüren und auch immer Leute, denen man denen an die Hand geben kann. Das ist halt auch ein Vorteil von unserer Gesellschaft, dass halt sowas auch beackert wird. Und das nimmt mehr und mehr zu. Das ist gut, dass es das gibt und dass auch das mehr und mehr zunimmt, weil zum Beispiel wir auch bei uns im Palliativ Palliativteam, wir arbeiten auch ganz viel mit Ehrenamtlichen zusammen, die dann halt zum Beispiel, wo der ehrenamtliche Hospizdienst zum Beispiel bei uns alle 2 Wochen eine Kaffeeveranstaltung macht und wo dann die Angehörigen nochmal dazukommen können und einfach frei reden können und ein Stück Kuchen essen oder so, ne? Oder dann gibt's halt auch unsere Ehrenamtlichen, die halt auch die Patienten im Zimmer besuchen und die Patienten so, das, da gibt's genug Anlaufstellen, aber es muss halt, der erste Schritt erfolgt halt bei einem selbst, sich einzugestehen, okay, ich brauche Hilfe. So, und das ist ja auch manchmal schon eine große Schwelle. Und ja.
Und würdest du es Leuten ans Herz legen? Ey, wenn ihr prinzipiell Bock drauf habt, das ist ein Job, den man machen kann?
Ich glaube, nicht alle können diesen Job machen, was aber auch total normal ist. So, weil ich könnte anderen Job, also ich könnte auch genug andere Jobs nicht machen. So. Da bin ich ja mittlerweile auch erfahren genug und irgendwie zu wissen, wo meine eigenen Stärken und Schwächen sind. Und vielleicht ist das, was ich gerade mache, halt eher eine Stärke und meine Arbeit, die ich mache, eher eine Stärke von mir. Aber natürlich gibt es halt genug Leute, die dazu nicht in Frage kommen. Und auch genug Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die dafür nicht in Frage kommen. Merkt man immer wieder. Und da auch da heißt es im Endeffekt, zu sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, liegt mir das oder liegt mir das nicht. Und da muss ich aber mit ganz viel Respekt und auch Stolz sagen, dass unser Team, in dem ich arbeiten darf, da auf jeden Fall gut ist.
Also ich würde sagen, du hast schon ganz gute Werbung gemacht für den Job. So, im Sinne von jetzt und nicht, dass du jetzt hier als Werber gekommen bist, aber ich habe wirklich richtig, richtig tiefen Respekt davor. Ich wüsste nicht, ob ich es könnte. So. Mhm. Und finde es wirklich stark, dass du es machst und geil, dass du da einen Job gefunden hast, der ja dich scheinbar punktuell so erfüllt. Und ich freue mich, dass du gekommen bist und vor allen Dingen hoffe ich, dass du das, was du heute angefangen hast beim Gespräch gleich mit deiner Mutter, dass du so dieses nächste Ziel erreichst mit ihr. Ja, ja, das mit der Einschulung, da drücke ich dir, euch, der Familie die Daumen. Ja. Willst du noch irgendwas sagen?
Ja, wenn ich darf, würde ich gerne einmal ganz, ganz liebe Grüße an Anna raushauen, meine Freundin, und ihr auch Danke sagen für die Rückendeckung, die sie mir auch gibt, sowohl im Schichtdienst, auch im alltäglichen Leben. Und ja, ich liebe dich. Und natürlich auch Riesendank an mein Team, dass ich mit Freude in diesem Team arbeiten darf. Und da ganz, ganz liebe Grüße an mein Team, die wahrscheinlich, also ich weiß, 1-2 Leute hören den wahrscheinlich. Und die, ja, vielleicht, wenn sie ihn hören, dass sie da auch ganz lieb gegrüßt sind. Und mein Team meine ich damit auch unser interdisziplinäres Team, ob Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegekräfte natürlich. Macht Spaß mit euch.
Ey, dann Grüße an Anne und vor allen Dingen auch an das Team. Ja, Riesenrespekt, was ihr da macht. Ahoi, viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich sehr, dass Robert am Start war.
Ja, lieben Dank und passt auf euch auf.
Ahoi.
Hey Leute, danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder bei Weil's jeden Tag brennt eingeschaltet habt. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr die Folge verbreiten solltet, wenn ihr sie teilen solltet, wenn ihr mit Leuten darüber quatscht. Und vielleicht habt ihr auch schon wieder Bock auf die nächste Folge. Ich hab's auf jeden Fall. In diesem Sinne, ahoi, weil's jeden Tag brennt.